Heute im Dialog Alfred Schier mit Gesine Schwan.
Bereits 2004 trat Gesine Schwan bei der Bundespräsidentenwahl gegen Horst Köhler an und verlor damals knapp. Im Mai 2009 kommt es zu einer Wiederauflage dieses Duells. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Einen schönen guten Tag, Herr Schier.
Frau Schwan, nach vielen Umfragen ist Horst Köhler der beliebteste Politiker Deutschlands. Warum wollen Sie ihn ablösen?
Es ist erstens ganz normal, dass ein Bundespräsident sehr beliebt ist. Und Herr Köhler macht auch viele Sachen, finde ich, sehr gut. Ich glaube auf der anderen Seite, dass in der gegenwärtigen Situation auch eine andere Amtsführung gut wäre für Deutschland. Die gegenwärtige Situation charakterisiere ich dadurch, dass eine ganz große Diskrepanz, ein Graben zwischen Bürgern und Politik entstanden ist, dass zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Westdeutschland eine große Zahl von Bürgern nicht nur mit einer Regierung unzufrieden sind, sondern sogar mit dem politischen System. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Und ich möchte gern diesen Graben zwischen Bürgern und Politik wieder füllen.
Wie wollen Sie das machen?
Auf verschiedene Weise. Ich habe gerade auch in den letzten Wochen erlebt, dass schon eine ganze Menge damit getan ist, dass wir nicht einfach von der Politik despektierlich reden, sondern dass wir erklären, wie eigentlich politische Entscheidungen zustande kommen. Dass wir zweitens erklären, eine gute Politik hat nur dann Chancen, wenn auch die Gesellschaft eine gute Politik honoriert. Man kann nicht als Gesellschaft egoistisch, verlogen und sonst was sein und von der Politik was ganz anderes erwarten. Man kann nicht in der Gesellschaft immer nur Partikularinteressen bedienen wollen und von der Politik plötzlich das Gemeinwohl erfordern. Aber vor allen Dingen hilft es auch sehr, zu erläutern, dass Politik jetzt nicht nur das ist, was im Bundestag geschieht, sondern dass Politik auf allen Ebenen unserer Gesellschaft geschieht, was wir überall auch was machen können, nicht nur alle 4 oder 5 Jahre wählen, sondern wir können vor Ort zum Beispiel in einem Bezirk dafür sorgen, dass die Menschen friedlich miteinander leben, indem wir helfen, zusätzliche Bildung auch etwa von Bürgerinitiativen auf die Beine zu bringen. Wir können also sehr viel tun. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Erklären von Politik, sodass die Politikerinnen und Politiker nicht wie dumme oder wie unmoralische Menschen dastehen, dass das Erklären auch der Reichweite von Politik, umgekehrt auch der Begrenzung von nationalstaatlicher Politik, schon sehr weiterhilft, die Distanz zwischen Bürgern und dem, was wir professionelle Politik nennen, zu überwinden.
Bisher gab es in der Bundesrepublik so eine Art Common Sense, dass die großen Volksparteien keinen Gegenkandidaten aufstellen, wenn der amtierende Bundespräsident nochmal antritt. Warum gilt das diesmal nicht?
Das war nicht einfach ein Grundkonsens, kann man gar nicht sagen, sondern es ist vorher immer sondiert worden zwischen den Parteien, wie eine Mehrheit aussehen könnte. Das ist das Verfahren gewesen und deswegen ist das jetzt nicht etwas prinzipiell anderes. Offensichtlich ist nicht gründlich genug sondiert worden, wenn man so überrascht war.
Ja, die SPD war sich nach all dem, was man hört, auch nicht so ganz sicher, ob sie nicht doch Horst Köhler wieder wählen soll. Nach all dem, was man hört, wollten ja Beck und Struck durchaus Köhler wieder wählen und mussten zu ihrer Kandidatur erst überredet werden.
Na, wenn man das annehme, konnte man ja seit März sehen, und zwar überall, dass es in der Bundestagsfraktion jedenfalls erhebliche Unruhe gab deswegen. Das ist ja erkennbar gewesen. Das ist dann nachher auch im Mai öffentlich geworden. Das hatte zunächst mal mit mir gar nichts zu tun. Ich war da nicht die Initiatorin. Und schon wenn man das sieht, kann man, wenn man politische Erfahrung hat, ja darauf kommen, dass eine große Volkspartei ein Problem haben würde, einen Bundespräsidenten sozusagen zur Hälfte zu wählen. Das ist schwierig. Dann sind sie sofort am Pranger, auch in der Öffentlichkeit. Die SPD kann sich nicht entscheiden.
Heißt das, dass Horst Köhler letztendlich gar nicht hätte wieder antreten sollen, weil er diesen Konsens nicht herstellen konnte zwischen SPD und CDU?
Also ich habe mich überhaupt nicht dazu zu äußern, was der gegenwärtige Amtsinhaber hätte tun sollen oder nicht. Es ging nur darum, ob plötzlich eine Abweichung von der Regel war. Und man muss einfach sagen, die Regel war, dass vorher sondiert wurde. Im Fall von Richard von Weizsäcker etwa hat die SPD sogar als erste die Wiederwahl vorgeschlagen, vor der CDU. Es gibt da sehr unterschiedliche Konstellationen. Und deswegen muss man, glaube ich, wenn man politische Erfahrung hat, schauen, wie sieht die Landschaft wirklich aus.
Jetzt wollen wir hier in diesem Gespräch auch Rücksicht darauf nehmen, dass man, wenn es um das Bundespräsidentenamt geht, keinen normalen Wahlkampf machen kann. Trotzdem die Frage, macht es einen Unterschied, wenn eine Frau das höchste Amt im Staat hat?
Also, das glaube ich eigentlich nicht so sehr. Vielleicht allerdings in einem Punkt, ich werde immer wieder gefragt, ob ich so ehrgeizig sei oder so ruhmsüchtig oder so einen Ego-Trip machen wollte, dass ich kandidiere. Ich glaube, diese Frage würde man einem Mann nicht stellen, wenn er einfach kandidiert.
Aber die Frage ist doch naheliegend. Was versprechen Sie sich selber von dem Amt, von der Kandidatur? Nein, was die bringt für Sie dabei raus?
Die Frage ist überhaupt nicht naheliegend. Das ist ein Amt, das steht zur Wahl. Da gibt es nicht wie in einer vordemokratischen Monarchie die Entscheidung beim Amtsinhaber, ob das dabei bleibt oder nicht, sondern da wird gewählt. Und insofern ist es eigentlich egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber ich glaube schon, dass da sozusagen die Vorstellung, dass eine Frau aus Engagement für die Demokratie, weil sie glaubt, dass dieses Amt ein Potenzial hat, was bisher nicht so ausgeschöpft worden ist, wie ich meine, dass man es ausschöpfen könnte, dass das aus Engagement geschieht und nicht aus irgendwelchen egoistischen Vorstellungen.
Wir unterhalten uns gleich weiter, aber jetzt wollen wir uns einfach mal ein paar Szenen anschauen, damit wir sie nicht nur hier im Studio sehen, sondern auch draußen agierend. Der Stefan Martens hat das zusammengestellt.
Also um das erstmal klarzustellen, ich will nicht Bundeskanzlerin werden.
Erst, was machen wir, wenn beispielsweise eine Mehrheit sich durch eine entsprechende Wahl etwa für die ADU?
Tja, Gesine Schwan. Man hat es auch in diesem Film gesehen. Sie lachen unheimlich häufig und gerne. Sie gehen auf die Menschen zu, nehmen die Menschen im Arm. Liest man auch in jeder Charakterisierung. Haben Sie nicht schlechte Erfahrungen gemacht?
Ach, so ganz viele schlechte Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Aber natürlich habe ich auch unangenehme Menschen kennengelernt, auch hinterlistige und unerfreuliche. Aber das gehört dazu. Im Prinzip habe ich Menschen gern. Auf Anhieb habe ich sie erstmal gern. Also ich habe keine Aversion, wenn ich andere Menschen sehe. Im Gegenteil. Und es reizt mich sogar, wenn ich merke, dass eine Person besonders schwierig ist, zunächst mal zu schauen, ob ich nicht doch einen Kern da drin finde, der ins Positive gewendet werden kann.
Das ist ja eine positive Qualität, wenn man auf Leute zugehen kann. Allerdings kriegen sie viel Gegenwind, weil sie auf eine bestimmte Gruppe von Leuten jetzt zwangsläufig zugehen müssen, nämlich auf die Linkspartei. Mit nur den Stimmen von SPD und Grünen reicht es nicht. Die Linken müssen sie wählen. Warum stört Sie das nicht?
Ich gehe auf alle zu. Ich gehe auf alle Parteien zu, auch auf die Linkspartei, und will um sie werben, um alle Stimmen. Zum einen ist diese Wahl keine Koalitionswahl. Ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin kann hinterher ihr eigenes Programm machen, natürlich immer in Abstimmung mit der Bundesregierung, klar. Und ich kann dafür werben, für das, was ich mir vorstelle in diesem Amt. Das will ich auch in den nächsten Monaten tun. Ich sehe in der Demokratie gerade einen Aufholbedarf darin, wieder zu begreifen, es geht um Überzeugen. Es geht nicht darum, bei der Werbung einen Warenkorb anzubieten und zu sagen, hättest du gerne noch einen Pfund Kaffee da drin. Sondern es geht darum, gerade in dieser Krisensituation der Demokratie, das betrifft die Linke, das betrifft aber auch andere, aufmerksam zu machen, wie heikel unsere Situation ist, zum Beispiel, wenn man so tut, als seien Demografien die Wirklichkeit dieser Demokratie, sind sie nicht. Als sei in einer repräsentativen Demokratie es Aufgabe von führungsstarken Politikerinnen und Politikern, sich nach der letzten Umfrage zu richten. Das ist es nicht. Das alles sind auch wichtige Aspekte, die ich jenseits der Linkspartei in anderen sagen werde. Aber vor allen Dingen in der gegenwärtigen wie ich schon meine, Gefährdung der Demokratie, kommt es mir darauf an...
Worin besteht die Gefahr für die Demokratie?
Dass zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Zahl der Deutschen nicht mehr der Meinung sind, dass das ein gutes System ist. Früher waren sie mit den Regierungen unzufrieden. Aber jetzt ist es eben eine ganz erhebliche Zahl, die mit dem ganzen System nicht mehr zufrieden ist. Diese Umfragen, jetzt gehe ich selbst auf Umfragen zurück, aber sie sind sehr konsistent, zeigen, dass man nichts mehr von der Politik erwartet. Dafür gibt es strukturelle Gründe. Aber wir müssen uns sowohl auf kulturelle Voraussetzungen von Demokratie wieder besinnen, auch wissen, was wir eigentlich gemeinsam wollen. Außerdem müssen wir sehen, welche strukturellen Veränderungen stattgefunden haben.
Also was ich verstehe ist, dass Sie sagen, ich muss auf die Wähler der Linkspartei zugehen und um die werben. Aber Sie gehen ja nicht nur auf die Wähler der Linkspartei, sondern Sie müssen letztendlich mit der Partei ins Reine kommen und von den Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten dieser Partei gewählt werden. Viele Bürger sagen, viele Beobachter sagen, wenn Gesine Schwan mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün gewählt wird, dann ist das der erste Akt zu einem ähnlichen Bündnis nach der Bundestagswahl 2009.
Also die Voraussetzung, die Sie eben gemacht haben, dass ich mit der Partei ins Reine kommen muss, stimmt nicht. Ich muss mein Programm präsentieren und die Mitglieder der Linkspartei oder der Freien Demokratischen Partei oder der Sozialdemokratie oder der Grünen oder der CDU müssen sich fragen, ob sie auf der Grundlage dessen, was ich präsentiert habe und wie ich mein Amt führen möchte, mich wählen.
Das ist, sie wirklich, ich muss dass keine die Parteiabsprache machen. Linkspartei sie so selbstlos wählt, ohne sich was davon zu versprechen?
Die Linkspartei hat einen Spielraum des Handelns wie alle anderen auch. Und wenn Sie ein bisschen weiterrechnen, ist dieser Spielraum nicht unbegrenzt. Sie muss sich auch überlegen, für wen sie die Stimme abgibt. Nicht? Und deswegen bin ich da ganz ruhig. Ich glaube wirklich, dass ich eine große Chance habe, über Rot-Grün, also SPD, Grün hinaus, Stimmen aus anderen Parteien zu bekommen. Die habe ich auch das letzte Mal schon bekommen. Das ist sozusagen empirisch belegt. Und deswegen kann ich auch gerade durchaus gegenüber der Linken, die, wenn sie ihr Programm ernst nimmt, was inhaltlich nicht sehr ausdifferenziert ist, aber was auf Gerechtigkeit geht, dann können Sie doch meine Vorschläge zur Gerechtigkeit hören. Und wenn Sie diesen Vorschlägen zustimmen wollen, dann warum soll ich mich nicht von denen wählen lassen? Ich bin nicht gebunden. Ich werde keine Bundeskanzlerin.
Also nochmal zu dieser Unterscheidung. Sie sagen, es ist in Ordnung, wenn Sie mit Stimmen der Linkspartei zum Bundespräsidenten gewählt werden. Warum ist es dann nicht in Ordnung, dass ein potenzieller Kanzlerkandidat der SPD, ob er jetzt Beck oder Steinmeier heißt, dass er mit den Stimmen der Linkspartei zum Kanzler gewählt wird?
Ob das Zweite in Ordnung ist oder nicht, habe nicht ich zu entscheiden. Aber ich kann sagen, es ist ein großer Unterschied, ob ich mit einer Partei 4 Jahre lang inhaltlich Politik machen will, also Koalitionsvereinbarung treffen muss, mich von ihr abhängig machen muss, oder ob ich von den Mitgliedern dieser Fraktion gewählt werde und dann völlig unabhängig bin. Das ist vielfach gar nicht bewusst. Ich muss doch nicht auf Koalition eingehen. Ich habe neulich in einer Zeitung gelesen, dass ein Bundespräsident sich inhaltlich nach dem richten muss, was die Wähler, die ihn gewählt haben, wollen. Das ist nicht der Fall. Das stimmt nicht. Die müssen das Risiko eingehen, diese Wählerinnen und Wähler, wenn Sie mich kennen, und ich bin ziemlich berechenbar, man weiß ziemlich genau seit mehreren Jahrzehnten, was ich denke und wohin ich will, Sie müssen das Risiko eingehen, mir die Stimme zu geben. Und wenn Sie sie mir nicht geben, dann habe ich sie nicht bekommen.
Jetzt haben Sie ja im Lauf Ihres Lebens und Ihrer Karriere sich eigentlich einen Ruf eher als stramme Antikommunistin erarbeitet, in den 70er, in den 80er Jahren als Professorin an der Freien Universität für Politikwissenschaften. Sie sind damals sogar aus der SPD-Grundwertekommission geflogen. Der damalige Generalsekretär Klotz hat das, glaube ich, betrieben, weil Sie der Parteiführung, weil Sie sogar der Parteiikone Willy Brandt vorgeworfen haben, sich nicht ausreichend und klar genug von kommunistischen Diktaturen distanziert zu haben. Wie passt das jetzt zusammen?
Also es passt völlig zusammen. Also ich bin da schon stimmig. Mein oberster Wert ist, dass die Würde der Menschen, und zwar aller Menschen, in gleicher Weise durch Politik respektiert und begünstigt werden soll. Und sie wird jedenfalls sehr beeinträchtigt, wenn wir eine Machtanhäufung haben. Das war der Fall im kommunistischen System. Und ich bin genauso heute gegen dieses kommunistische System wie damals. Aber Machtanhäufung, die zur Willkür einlädt, ein alter liberaler Gedanke seit Jahrhunderten. Machtanhäufung gibt es nicht nur im Staat. Machtanhäufung gibt es zum Beispiel auch in der Wirtschaft. Und wir leben heute in ganz anderen Bedingungen. Uns bedroht gegenwärtig kein kommunistisches System. Uns bedroht der Verlust von Politik. Das ist ein Problem. Weil wir willentlich die Grenzen geöffnet haben für eine grenzüberschreitende ökonomische Globalisierung. Das ist auch im Prinzip gut, denn ich bin durchaus ein Anhänger dessen, dass der Freihandel für alle, die daran teilnehmen, ein positives ist. Ich sehe auch gar keine Alternative zur kapitalistischen Marktwirtschaft. Aber die Politik hat sich dadurch einen Handlungsspielraum sehr stark einengen lassen. Sie kann nicht mehr national auf Wirtschaft reagieren. Da sagt die Wirtschaft zu Recht, das ist nicht mein Ding. Das heißt, wir müssen jetzt neue Formen von Politik uns ausdenken unter den Bedingungen der ökonomischen Globalisierung, was ich als Governance bezeichne. Also mit der Politik, mit der Zivilgesellschaft und mit dem Privatsektor. Das sind unsere neuen Herausforderungen, um die Würde des Menschen zu sichern. Wir sind nicht mehr vor 30 Jahren. Man muss sich neu anschauen, wie die Welt ist.
Trotzdem noch mal zu Ihrer Position in den 80er Jahren, wo Sie so viel Wert drauf gelegt haben, dass man sich klar distanziert von solchen kommunistischen Diktaturen. Hat sich die Linkspartei ausreichend klar distanziert vom kommunistischen Erbe?
Da gibt es sicher unterschiedliche Positionen. Es wird ja sogar auch innerhalb der Linkspartei immer wieder gesagt, ihr müsst euch noch deutlicher distanzieren. Da hat es eine ganze Reihe Aufarbeitungen gegeben. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass man die Linkspartei einfach mit der SED gleichsetzen kann. Auch von der Altersstufe derer, die da aktiv sind, kann man das nicht mehr tun. Und bis in die FAZ hinein wird das auch bestätigt, dass da eine ganze Menge Aufarbeitung geschehen ist. Es kann nie genug sein, übrigens nicht nur bei der Linkspartei, auch bei uns Deutschen allgemein in Bezug auf unsere Vergangenheiten. Das ist schon richtig. Und woran mir liegt, ist nicht zu sagen, ich schone die, ich lasse die da irgendwo, sondern mir liegt daran, offensiv zu sagen, was ich unter Demokratie verstehe. Und ich habe ja auch schon das Echo bekommen, dass ich sie nicht in Ruhe lasse, während andere Personen in der Politik, ich bleibe mal so diffus, sie in Ruhe lassen und deswegen vielleicht ehrenwerter sind. Nein, ich lasse sie nicht in Ruhe, weil ich für die Demokratie mich einsetze.
Jetzt wollen die Menschen bei einer potenziellen Bundespräsidentin ja nicht nur ihre Ansicht zu politischen Fragen kennenlernen, sondern möchten halt auch wissen, was ist das denn für ein Mensch, der da jetzt vor uns sitzt? Sie sind 1943 geboren, Ihre Eltern, Vater war Volksschullehrer, Mutter Fürsorgerin, da würde man jetzt wahrscheinlich sagen Sozialarbeiterin oder Sozialhelferin. Und Sie müssen sehr, sehr mutig gewesen sein, denn Sie haben in der Zeit des Nationalsozialismus ein jüdisches Mädchen bei sich zu Hause versteckt.
Ja, es gab eben auch in dieser Abfolge ein Ringelreihenbild, ganz kurz, und da war sie drauf.
Bei dem Einspieler, den wir gesehen
haben. Bei dem Einspieler, den wir eben gesehen haben. Und das zeigt auch, dass es merkwürdig war, sie waren mit diesem Mädchen auch in der freien Natur. Also es ist, die war nicht einfach bei uns irgendwo im Zimmer eingesperrt. Es ist wahr, meine Eltern waren sehr mutig und haben das im Zusammenhang mit Harald Pölcher, dem Gefängnispfarrer von Plötzensee, der sehr, sehr viele Widerstandskämpfer auch begleitet hat bis in den Tod, haben das gemacht. Es gab ein ganzes Netz von Verstecken, das Harald Pölcher aufgebaut hatte in Berlin und dazu gehörten meine Eltern. Und ich muss auch sagen, dieser Mut war für mich immer eine Verpflichtung. Wenn ich in den Folgejahren 68 danach, aber sogar auch jetzt wieder als mutig bezeichnet werde, dann sage ich immer, das ist überhaupt lächerlich im Vergleich zu dem, was unsere Elterngeneration machen mussten, wenn sie die Würde der Menschen schützen wollen. Und das fand ich großartig.
Sowas kann Mut machen, wie Sie sagen, aber das kann ja auch ein immenser moralischer Druck sein. Guck mal, wie heldenhaft sich deine Eltern verhalten haben, wenn man da irgendwie nachfolgen will.
Ja, aber sie haben sich da gar nicht aufgespielt in der Hinsicht, sondern es war eine klare Verpflichtung, daran zu arbeiten. Sie waren sehr engagiert in der Versöhnung, in der deutsch-polnischen, meine Mutter besonders, aber auch deutsch-französisch. Wir wurden deswegen ins französische Gymnasium geschickt von den Eltern, weil wir den sogenannten Erbfeind in allen positiven kulturellen Facetten kennenlernen sollten, damit vertraut werden sollten. Es war schon ein hoher Anspruch und in etwas subtilerer Form muss ich sagen, dass ich dann in späteren Jahren gemerkt habe, wie fordernd dieser Anspruch war. Aber nicht im Sinne, die Eltern sind jetzt als Helden vor mir. Offen gesagt auch deswegen nicht, weil sie zwar politisch, wie ich fand, ganz vorbildlich waren, aber sie hatten erstens auch ganz unheldenhafte Züge und sie haben sich es auch gegenseitig nicht leicht gemacht. Da musste ich ihnen zum Beispiel helfen oder wir die Kinder.
So als wandelnder Vermittlungsausschuss.
Ja, so ein bisschen. Das ist eine Rolle, die ich sehr früh hatte. Und infolgedessen hat sich das für mich verbunden. Für Kinder verbindet sich das manchmal, auch wenn es nicht ganz stimmig ist, dass sie ganz großartig waren in der Nazizeit. Und das war immer Verpflichtung, bis heute für mich Verpflichtung. Aber auf der anderen Seite, dass sie auch ganz unglücklich waren oft und auch Schwächen hatten. Und so ist das eigentlich mit allen Menschen.
Jetzt nochmal zu dem jüdischen Mädchen zurück. Das war ein halbes Jahr in ihrer Familie, kam dann zu einer anderen Familie. Hat das Mädchen überlebt?
Das Mädchen hat überlebt. Die Mutter,
hatten Sie noch Kontakt danach?
Nein, nein, das war dann gar kein Kontakt. Aber die Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier in Berlin ist dem nachgegangen und hat das rekonstruiert. Die beiden sind nach Amerika ausgewandert. Sie hieß Eveline Schwarz, Elfi Schwarz. Das wusste ich von meinen Eltern, dass die Elfi Schwarz hieß. Und sie ist irgendwann, so habe ich dann gehört, in den 80er Jahren in Amerika gestorben. Aber Mutter und Tochter sind heil nach Amerika gekommen.
Sie haben dann Politik studiert in Berlin, haben eine Blitzkarriere hingelegt, Habilitation, also Professorin schon mit 32. Und das in einer Zeit, 70er Jahre an der FU in Berlin, wo es wirklich heftig zuging. Ich glaube, Sie haben die Zeit damals als wenig tolerant erlebt.
Ja, ich muss dazu sagen, mit dieser Sache mit der Blitzkarriere, erstens, ich war gar nicht auf Karriere aus. Und das war auch nicht mein Erziehungsschub von den Eltern, sondern ich wollte etwas Gutes machen, ja. Und ich wollte sachlich interessant arbeiten und habe mich damals ja dann auch viel mit Polen befasst und habe über Polen meine Dissertation geschrieben, meine Doktorarbeit. Es ist richtig, ich habe das Klima dann so ab 67, 68, 69 oft als intolerant empfunden. In den Vollversammlungen war es schwer, in Ruhe zu Wort zu kommen. Es waren oft persönliche Angriffe, eine Aggressivität im Raum, die mit Argumentationsaustausch eigentlich nichts mehr zu tun hatte.
Da war, glaube ich, Ihr erster Mann, Alexander Schwan, der war auch Politikwissenschaftler da. Und der war da, glaube ich, so ein Boomer an der 68er,
ja,
da an der FU.
Er war der erste aus der jungen Generation, die ans OSI kam. Die Generation davor waren vielfach zurückgekehrte Immigranten, die übrigens alle unter den Nationalsozialisten gelitten hatten oder dagegen waren. Und trotzdem wurden sie sozusagen als Prä oder sonst was faschistisch angegriffen. Und er war der Erste. Er war zu dieser Zeit, als die die Besetzungszeit 67, 68, dann Notstandsgesetze begann, war er auch Direktor des Otto-Suhr-Instituts. Also er war schon eine Zielscheibe. Und ich würde sagen, auch für ihn gilt, er war ein überzeugter Demokrat, hat seine Doktorarbeit über Heidegger geschrieben, um zu zeigen, wie der Nationalsozialismus und dessen Philosophie zusammenhingen, aber auch unterschieden waren. Und hat sehr versucht, auch unter anderem ein Buch mit Sontheimer zusammen, Reform als Alternative, das sozusagen in eine konstruktive Reform zu bringen, das Ganze, diese Opposition. Aber ich würde heute aus heutiger Sicht auch nicht verschweigen, dass sein Habitus, seine Art, mit diesen jungen Leuten umzugehen, manchmal etwas autoritär war.
Da ist auch mal eine Vorlesung von ihm gestört worden mit Eiern und Tomaten.
Ja, ja, na, das war nun sowieso auch dann. Und da haben wir alle gesagt, wenn ihr gleich anfangt mit Eiern und Tomaten und gar nicht erst mal was sagt, dann sagen wir auch nichts. Aber wenn ich es vergleiche etwa mit der Position von Richard Löwenthal, dem damaligen älteren Kollegen, der aus der Immigration zurückgekommen war und der in seiner Kindheit, in seiner Jugend Kommunist gewesen war, der hatte etwa zu Rudi Dutschke oder zu anderen emotional ein ganz anderes Verhältnis. Er konterte ganz scharf. Er war ganz dagegen, aber er hat nicht so das Gefühl gehabt, ihr geht mich nichts an oder so, oder ihr müsst jetzt mal was lernen, weil er das aus eigener Vergangenheit kannte. Und solche, das ist mir deutlich geworden im Laufe der folgenden Jahrzehnte, dass der Umgang, der Habitus, wie man solche Konflikte macht, mindestens so wichtig ist wie der Inhalt. Das ist eine ganz wichtige Lehre, die ich daraus gezogen habe.
Das scheint Sie ja heute noch sehr stark zu prägen. Sie und Ihr Mann haben zwei Kinder adoptiert, Dominik und Dorothee. Wie alt waren die,
als
Sie
sind? Ganz klein, also beide unter 2 Monaten.
Macht das einen Unterschied, ob man Adoptierte oder eigene, in Anführungszeichen, Kinder?
Das kann ich deswegen schwer sagen, weil ich keine leiblichen Kinder habe. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also die Beziehung zu diesen Kindern ist so eng. Und man hat sie sozusagen als kleine, wie meine Tochter habe ich mit 3 Wochen das erste Mal in der Hand gehabt. Sie musste dann noch mal ins Krankenhaus, weil sie dann eine schwere Lungenentzündung hatte. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da zu einem leiblichen Kind eine engere Beziehung hätte.
Das war doch damals noch viel, viel schwerer, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen als heute. Wie haben Sie das gemacht, Professorin und 2 kleine Kinder?
Ja, naja, insofern war ich ja sehr privilegiert, weil ich einen Beruf hatte, in dem ich einigermaßen verdiente. Mein Mann verdiente auch. Wir konnten uns eine Haushälterin leisten. Wir konnten viel zu Hause arbeiten. Also das war alles sehr privilegiert. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, dass die Verbindung von Kindern, Beruf, Engagement in der Politik und dann auch sehr viel geselliges Leben. Wir hatten oft Abendeinladungen, dass das doch sehr viel war. Ich würde heute sagen, mein Modell ist nicht nachahmensmöglich, weil es einfach ein privilegiertes Modell war, das muss man ganz klar sagen. Ich sehe das mit meiner Tochter, die ist da noch dabei, das Studium zu beenden. Die hat einen 2-jährigen Sohn. Sie kann gar nicht anders, als es mit der Krippe zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, heute, das hätte ich damals wohl nicht gehabt. Das geht wunderbar. Der Kleine ist da sehr gerne. Ich beobachte nichts an irgendwelchen Problemen. Der ist sehr gesellig. Als Einzelkind würde er wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben. Und erst recht in Familien, wo dann gar nicht der Hintergrund ist, dass die Kinder was beigebracht bekommen. Also man braucht heute ganz andere Einrichtungen, aber ich gehe ja da noch sehr viel weiter. Ich glaube, angesichts dessen, dass wir alle älter werden, können wir sehr viel klügere, intelligentere Biografien haben, indem wir den Höhepunkt der Berufstätigkeit und die Familienzeit entzerren. Dass wir erst mit Mitte 50 unseren wirklich Karrierehöhepunkt anfangen. Und das finde ich auch deswegen vernünftig. Ich habe selbst erlebt als Präsidentin der Viadrina, da war ich 56, als ich das angefangen habe, dass solche Führungspositionen sehr viel Lebenserfahrung erfordern. Und man sie besser ausübt, als wenn man ein Heißsporn ist mit 39,5. Und deswegen denke ich, diese Entzerrung von beiden, von Vätern und Müttern, dass sie zwischen 25 und 45 mehr Zeit haben für die Kinder. Und erst wenn die älter sind, wieder stärker beide in das einsteigen, was dann sozusagen Karrierehöhepunkt befördern würde. Das finde ich sehr wichtig. Das verlangt noch ein bisschen kulturelle Änderungen. Aber inzwischen haben, das ist immer für mich ein Indiz, amerikanische Unternehmen festgestellt, dass die soziale Kompetenz von Vätern, die eben sich auch um die Kinder gekümmert haben, viel größer ist und dass dadurch ihre Führungskompetenz viel besser wird. Ja. Man lernt ja langsam, wenn man nicht gezwungen wird, aber man lernt. Und deswegen glaube ich, dieses Modell ist wichtig. Ich würde niemand, keiner Frau vorschreiben, wie sie es machen soll, auch keinem Mann. Ich glaube aber, die Zukunft gehört der partnerschaftlichen Familie, in der beide sehr gleichberechtigt und frei, wenn auch ganz unterschiedlich in der Art, mit Beruf und Familie umgehen und beide sich auch um die Kinder kümmern. Man hat oft unterschätzt, wie schwierig es für Kinder ist, wenn sie Väter haben, die eigentlich keine Zeit haben, sondern allenfalls müde um 8 nach Hause kommen und dann nochmal Hallo sagen.
Ihr Mann, über den wir jetzt da sehr viel gesprochen haben, der ist 1989 an Krebs gestorben. Da waren die Kinder, glaube ich, 12 und 14 oder so, also noch vergleichsweise klein. Das hat bei Ihnen, Sie haben da sehr frei drüber gesprochen, eine tiefe Lebenskrise ausgelöst.
Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, vor allen Dingen auch die Zeit davor, weil durch die Konstellation mein Mann immer anders informiert worden ist über seine Krankheit, als wir das ausgemacht hatten. Also ihm ist nicht deutlich genug von ärztlicher Seite gesagt worden, wie schwierig es ist. Und als ich damit plötzlich überraschend konfrontiert war, musste ich mich kurzfristig entscheiden. Soll ich ihm sagen, doch, du bist sehr schwer krank? Oder soll ich ihn in der Illusion lassen? Und ich habe das Zweite erstmal spontan gemacht und habe versucht, alle möglichen Zusatzbehandlungen und sowas anzuleiern, um ihn vielleicht doch noch zu retten. Aber diese Zeit, wo wir auch auf verschiedenen Planeten ein bisschen gelebt haben, wegen der unterschiedlichen Kenntnis über den Zustand der Krankheit, war ganz besonders schwierig. Und hat mich sehr, sehr, sehr mitgenommen und danach auch erst recht. Und es ist dann schwer, wenn man 2 halbwüchsige Kinder hat, die schon diese schwierige Zeit durchstehen müssen, wenn man selbst ziemlich abgebaut hat, dann auch noch die ganze eigentlich konfliktreiche Pubertätszeit richtig zu machen. Das war eine große Herausforderung. Es gab dann aber auch noch andere, also der Tod meines Mannes, allein zu sein, die Herausforderung mit den Kindern. Und ich habe aber gemerkt dann in der Psychoanalyse, die ich gemacht habe, dass dies eigentlich nur, wie soll man sagen, die eine Art Verknüpfung von Problemen war, die schon früher angelegt waren. Das ist nicht erst in dem Moment ein Problem entstanden.
Also was hat Sie da dann wieder rausgeholt? War das die Psychoanalyse oder haben Sie selber irgendwann mal gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich wieder nach vorne?
Nein, es war ganz klar die Psychoanalyse. Ich habe auch mit Geistlichen gesprochen darüber, bevor ich diese Analyse angefangen habe. Und das war ein sehr schönes und offenes Gespräch. hat mir aber nicht wirklich aus dieser tiefen Traurigkeit, in der ich keine Lust mehr hatte zu leben, wo mich eigentlich nichts, obwohl ich Erfolge hatte, ja, nach außen habe ich ja funktioniert, nichts wirklich bewegen konnte, positiv. Und dafür habe ich mich auch geniert geradezu, weil ich habe ja gesehen, ich kann doch eigentlich dankbar sein, ich wollte auch für meine Kinder da sein und so weiter. Aber das ist eine Sache, die kann man nicht mit dem Verstand regeln. Und da hat mir dann eine Analyse geholfen, die ich begonnen habe, weil ich einfach meinen Kindern nicht zumuten wollte. Ich habe nicht vor den Kindern meine Kontenance verloren. Ja. Aber die Kinder spüren alles bei Eltern und merken, wenn eine Mutter dann tief traurig ist. Und gewisserweise haben sie dann den Vater richtig verloren und die Mutter, die eigentlich fröhlich war, auch in dieser Fröhlichkeit verloren. Das ist schwer für Kinder. Also das wollte ich ändern. Und ich muss ganz klar sagen, dass diese Analyse, die ja nicht nur über den Kopf geht, sondern wo tiefe Erinnerungsschichten, wenn es gut geht, und ich hatte einen sehr guten Analytiker, gehoben werden, die uns belasten, die uns blockieren, die uns auch falsche Schuldgefühle vermitteln. Wenn das auch durch geradezu körperliche Erfahrungen gelöst wird. Ja, dass man ist so, wie wenn Sie Steine im Inneren haben, die Sie nicht bewegen können. Und dann allmählich löst sich das auf. Also ich spreche von körperlichen Erinnerungen, weil es eine Situation gab, die interessant war für mich und die dann ein Schlüssel war auch, weil ich plötzlich, als die Rede war von einer Krankenhaussituation, als ich 7 Jahre alt war und Scharlach hatte, und feststellte, dass meine Mutter, wir durften damals nur 2-mal in der Woche Besuch bekommen durch die Scheibe, es war alles isoliert, und meine Mutter konnte nie mit der Zeit umgehen. Sie war eine wunderbare Mutter, aber sie hat uns immer warten lassen. Und ich habe immer darunter gelitten, dass alle 8 Kinder im Raum schon ihre Eltern hatten an der Scheibe und ich noch nicht. Ich saß auf meinem Bett und wartete und ich war ein Mamakind. Und dann kam sie und blieb auch länger. Also in ihrem Bewusstsein war alles in Ordnung. Sie hatte dann sogar die nächste halbe Stunde ein bisschen widerrechtlich, aber die Scheibe für sich sozusagen. Aber ich habe gelitten. Und dann fing plötzlich mein Körper an zu zittern. Und es kam sozusagen aus mir heraus, wie konnte meine Mutter mir das antun? Das hätte ich gar nicht zu denken gewagt, weil ich meine Mutter liebte. Und sie war auch eine wunderbare Mutter. Aber sie war eben auch das. Und dieses anzuerkennen, dass man Menschen liebt, dass Menschen einen auch lieben, aber auch fehlbar sind, dass sie Schwierigkeiten machen, dass sie einen auch kränken können. Das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für meinen späteren Gang.
Weil Sie jetzt da ja relativ freizügig über diese Psychoanalyse da reden, ich würde jetzt gern doch nochmal den Bogen dann schlagen zur Kandidatur zum Bundespräsidenten. Gibt es irgendwas, was Sie den Menschen vermitteln wollen durch Ihre Kandidatur, egal ob Sie jetzt gewählt werden oder nicht?
Ich möchte Ihnen Selbstvertrauen vermitteln. Ich möchte Ihnen Mut vermitteln. Ich möchte Sie ermutigen. Und das ist das, was ich auch dauernd höre. Auf der Straße sprechen mich Menschen an und sagen, sie haben uns so ermutigt. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum. Oder wenn ich Lesungen aus meinem Buch mache, allein ist nicht genug. Und ich glaube, gerade einzugestehen, dass man nicht nur stark ist. Ich habe den Ruf einer starken Frau. Man hat auch Schwächen, man ist ein endlicher Mensch und man kann trotzdem heraus. Und Offenheit hilft dabei. Wenn man alles wie in eine Grube schüttet und Papier drüber oder Bretter drüber legt, dann wird das nicht gehen. Ich möchte ermutigen, dass wir es können, dass wir es schaffen, dass wir gemeinsam weiterkommen.
Das war heute im Dialog Gesine Schwan. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, an Sie zu Hause. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserem weiteren Programm.